zusammen, herzlich willkommen zu Grad Raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin der Domi, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute dürfen wir Philipp Rosek begrüßen. Er ist seinerzeit ein großer Name in der deutschen Kletterszene. Im September 2016 veränderte jedoch ein schwerer Autounfall sein Leben. Philipp ist heute zu 50% schwerbehindert, aber das Klettern hat Philipp nicht losgelassen. Im Gegenteil, bereits 2 Jahre nach dem Unfall wird Philipp Teil des Paraclimbing-Nationalkaders und startet in internationalen Wettkämpfen.
In dieser Folge werden wir von Philipp erfahren, wie sich für ihn das Klettern und sein Bezug dazu verändert hat und wie das Klettern ihm geholfen hat, die Beeinträchtigungen zu verarbeiten und zu akzeptieren. Außerdem erhalten wir einen Einblick in das Paraklettern und erfahren, warum Parawettkämpfe so bedeutend für ihn sind.
Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Hanna, hallo Domi, hi.
Hi, auch von mir. Hallo Philipp. Gleich zu Anfang erstmal nochmal zur Einordnung. Zusätzlich zu unserer Einleitung kannst du dich unseren HörerInnen vielleicht einmal so vorstellen, wer du bist, was du machst.
Also ich bin der Philipp Rosek, ich bin im Januar 42 Jahre alt geworden. Ich bin in München aufgewachsen, bin aber seit knapp 8-9 Jahren im schönen Frankenjura in Kulmbach zu Hause. Lebe hier mit meinem Sohn, der wird im August 5, und meiner Freundin Carina. Und ich bin dem Klettern geschuldet weggezogen aus München. Und ich bin happy hier zu sein und ich arbeite in Teilzeit an der Uni Bayreuth an Campus in Kulmbach. Und jetzt bin ich froh, hier zu sein bei euch.
Du hast gesagt, du bist fürs Klettern weggezogen. Dann starten wir doch auch genau so da rein. Wie und wann bist du denn zum Klettern gekommen?
Das ist ganz interessant, weil ich habe vor dem Klettern leistungsmäßig gerudert. Beim RGM 72 in Oberschleißheim. Und ein Ruderkollege hatte damals mich und mein Zwillingsbruder Daniel zum Klettern mitgenommen. Und wir haben von dem Tag an das Klettern gelebt. Wir haben waren gewohnt, immer auf Trainer hören zu müssen im Rudersport. Und es war einfach so schön, mal frei zu sein und Sport machen zu dürfen, draußen an der Natur, wann man wollte, wie man wollte und so oft man wollte. Das war der Start.
Okay. Und wie warst du dann, oder warst du und dein Bruder als Kletterer unterwegs? So eher naturverbunden primär oder trotzdem noch so leistungsgeprägt vom Rudern eben, wo ihr herkamt? Oder ja, wie war das da bei euch?
Es war schon so, dass wir vom Rudern das Training gewohnt waren. Also wir haben da wirklich teilweise so 20 Mal die Woche trainiert auf Trainingslagern und haben das aufs Klettern analog umsetzen wollen. Haben trainiert wie Schweine, also wirklich in den ersten Jahren auch dann Vorgesehenen sind dann mal angerissen und Muskelfasern gerissen, weil wir immer so viel trainiert hatten. Und wir waren kraftbetont, der Kletterer, immer schon gewesen. Wir haben uns stark machen wollen, haben uns dann eben stark gemacht durch das ganze intensive Training an Geräten, Krafttrainingsgeschichten und so Sachen und waren immer schon sehr kraftbetont geklettert und waren dann froh, weg zu sein vom trainergesteuerten Leistungssport hinsichtlich, also hin zum Leistungssport persönlich austragend, war ganz schön und haben dann unsere Routen draußen gesucht, die wir projektiert haben, haben dann schon recht schwer nach 2 Jahren ersten Zehner gemacht und waren recht schnell, recht stark und das war so ein Motor. Also wenn man schnell stark wird, dann willst du mehr haben, immer mehr und mehr. Und so waren wir immer beide motiviert gewesen, möglichst schwer zu klettern draußen.
Und wurde das dann auch schon zu einem kompetitiven Aspekt? Also seid ihr da schon Wettkämpfe geklettert?
Also kompetitiv waren wir als Zwillingsbrüder nie gegeneinander. Man hat natürlich immer draußen Sachen machen wollen, die anderen nicht geschafft haben. Aber es war dann mehr so ein Kampf gegen die Schwierigkeitsgrade als gegen andere Menschen. Und wir waren dann recht früh schon, wurden wir angesprochen vom DRV, ob wir nicht mal Wettkämpfe suchen wollen. Haben dann in die Wettkampfluft geschnuppert. Nicht sehr erfolgreich. Wir haben bei dem ersten Wettkampf am Seil, beim nächsten Elite-Wettkampf vom Deutschlandcup in Thalkirchen, sind wir dann bei der Quali-Route beide dumm abgerutscht, waren zwar bei der Isolations Zeit die Boulder-Weltmeister in der Isolation, haben dann da Boulder gemacht und vor dem eigentlichen Start eine Wettkampftour platt gemacht. War aber dann, ja, hat Spaß gemacht, deswegen war es für uns egal, wie platt wir dann waren, immer irgendwie Wettkampf. Beim ersten Boulder-Wettkampf sind wir dann am ersten Boulder, mein Bruder und ich, mit einer Verletzung nach Hause gelaufen. Also war die Wettkampfluft nicht so, wie wir es eigentlich haben wollen. Okay. War nicht so schön. Wettkampfluft. Damals. Ist jetzt anders.
Ja. Okay. Ja, aber war trotzdem immer noch stark unterwegs, viele Jahre. Und dann kam irgendwann dieser für dich lebensverändernde, in irgendeiner Form auch, natürlich Unfall, Verkehrsunfall. Könntest du uns da mal so einen kurzen Abriss einfach abholen, was passiert ist und ja, wie die Folgen danach waren, wie es danach aussah bei dir? Ja.
Richtig, also am 17.09.2016 hatte ich einen Autounfall, nicht schweren. Da ist mir in einer Linkskurve bei starkem Aquaplaning das Auto ausgebrochen. Ich bin auf die Gegenfahrbahn gerutscht, dann vom Gegenfahrzeug gerammt worden. Der ist direkt in die Fahrerseite, also mich, reingefahren. Ich hatte dann einige Verletzungen, eine starke Kopfverletzung mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, einer Stammhirnblutung. Die Diagnosen waren dann im Nachhinein eine inkomplette Tetraparese. Das heißt, ich habe, bin nicht fähig, Signale vom Kopf zu den Extremitäten zu senden, ausreichend, dass alle Extremitäten abgeschwächt sind bei mir, sowohl motorisch als auch physisch. Ich habe eine Augenmuskellähmung durch einen verletzten Hirnnerv. Ich habe eine Stimmbandlähmung. Ich habe auch dann im Laufe der Jahre zwei neue Hüftgelenke bekommen, zwei neue Hüftendoprothesen quasi. Was heißt neu? Ich habe Hüftendoprothesen einbauen lassen in meine Hüftgelenke. Und ich bin kognitiv nicht mehr so belastbar, wie ich mal war. Ich habe eine leichte Sprachstörung laut den Ärzten. Und ich bin eigentlich feinmotorisch nicht so stark, wie ich immer war. Also das Einfädeln von dem Faden in ein Nadelköpfchen wäre herausfordernd für mich. Aber alles ist soweit jetzt wieder okay, soweit machbar.
Wie lange hast du Reha-Maßnahmen gemacht? Wie lange geht dein Aufbauprozess schon? Beziehungsweise hat es überhaupt irgendwann ein Ende oder bist du immer noch im täglichen Training, damit all diese Faktoren wieder besser werden?
Also es ging so los, dass ich dann erst mit dem Koma gelegen bin in Kulmbach nach dem Unfall. Bin dann komatisiert worden für knapp eine Woche. Bin dann ohne Umwege direkt von Kulmbach aus in die frühe Reha gefahren worden, wo ich wirklich 7 Tage die Woche Reha-Programme hatte. Das war circa ein halbes Jahr am Laufen. Dann war ich für ein weiteres halbes Jahr circa in der Tagesklinik in Bayreuth, wo ich dann abgeholt worden bin, in die Reha-Anstalt gefahren worden bin, auch 5 Tage die Woche. Und eigentlich mache ich bis dato, bis jetzt noch meine therapeutischen Maßnahmen zu Hause, im eigenen 4 Wänden, also auch persönlich. Ich hatte zwar Therapeuten an der Hand, Physiotherapie, Ergotherapie, sogar Psychotherapie habe ich gehabt für knapp ein Jahr lang. Das ist dann knapp nach 2 Jahren nach dem Unfall abgeschlossen worden. Und seitdem bin ich immer noch bis jetzt an Eigenregie am Therapieren, mache quasi mir im Alltag meine Therapieinstrumente aus alltäglichen Aufgaben, die zu machen sind. Und es geht bis jetzt noch weiter.
Wie bist du über die Zeit mit der Diagnose, von der du uns jetzt erzählt hast, zurechtgekommen?
Also es war anfangs tatsächlich recht schwierig, weil ich konnte mich gar nicht mitteilen an irgendwelche anderen Personen. Mein Zwillingsbruder war so mein erster Ansprechpartner eigentlich, wenn er mich immer verstanden hat, genau mit dem, was ich fühle und was ich will. Und es war anfangs sehr schwer, irgendwie anzunehmen, dass da was anders geworden ist. Ich konnte gar nicht denken, also wirklich denken war schwer, zu rekonstruieren, was da jetzt passiert war, das war gar nicht möglich. Und deswegen habe ich mir nur durch Erzählungen meines Bruders, meiner Freundin, meiner Familie beschreiben lassen müssen, wo ich dann bin und wo ich gerade stehe. Und es war eigentlich dann für mich so, ich habe nichts hinterfragt. Ich habe nur gewusst, wie ich jetzt quasi bin aktuell. Und habe dann nur funktioniert so als Körper. Also ich habe meinen Körper nicht so stark gespürt, wie ich es wollte eigentlich. Habe aber dennoch irgendwie funktionieren müssen für mich und meine Therapien wahrgenommen. Und ich habe immer schon so eine intrinsische Motivation gehabt, auch dem Klettern verdankend, dass ich immer vorankommen will. Und das war mein Motor bis heute noch, die Annahme von dem, was da war, Diagnose anzunehmen. So weit war ich gar nicht fähig, irgendwie zu denken. Das war für mich gar kein Thema. Ich habe irgendwie auch nicht gewusst, wo ich liege und warum ich jetzt im Krankenhaus liege und wieso ich jetzt nicht gehen kann. Sondern ich habe einfach irgendwie unterbewusst funktioniert als körperliches Dasein, aber nie wirklich mir dann Gedanken machen können, was war jetzt passiert, was ist los, warum ich jetzt am besten mit der Kacke, die jetzt da vor mir steht, sondern ich habe wirklich nur irgendwie funktioniert als körperliches Dasein. Es war irgendwie nie so anders möglich.
Hat sich das dann, sozusagen in Anführungszeichen austherapiert warst, also aus von der Reha wieder nach Hause durftest und wahrscheinlich auch Tagesklinik-Reha abgeschlossen hattest und wurde es dir dann doch bewusster, wurde, okay, es hat sich was verändert, ist dir dann klar geworden, also kam das so alles auf dich eingebrochen, so krass, mein Leben hat sich komplett verändert, oder warst du dann so, wie du schon meintest, hattest du diese Motivation, okay, ich nehme das jetzt an, was ja auch ein Geschenk ist, sowas annehmen zu können und mach das Beste draus und arbeite mich daraus wieder hervor oder nehme es an, wie es ist und mach mein Ding, ja.
Da hast du recht, es war so ein Prozess. Also ich habe in der Reha-Anstalt, in dem Krankenhaus und auch in der Tagesklinik, da bist du behütet irgendwo, bekommst dein Essen und hast Therapeuten um dich rum, die sich um dich kümmern. Und das war irgendwie dann schon möglich, nach einem halben Jahr nach dem Unfall, wieder langsam zu hinterfragen, was passiert war. Und dann wurde mir auch bewusst, dass ich echt irgendwie bei Null stehe und dass ich jetzt echt einen langen Weg vor mir habe.
Ja.
Und dann habe ich halt, alles wieder so ein bisschen rekonstruiert, auch im Kopf bei mir, zu Erzählungen, Fragen an Verwandte, an die Freundin, an meinen Bruder. Ich wollte wissen, was da passiert war. Und da habe ich schon klar machen können sogar, wo ich jetzt stehe. Und dann, wo ich dann im Alltag zurück war, nach der Therapie in der Tagesklinik in Bayreuth, erst dann war mir klar, was an Einschränkungen so wirklich da ist und was meine Aufgaben sind, die es galt zu lösen. Und erst dann habe ich gemerkt, wo ich wirklich eingeschränkt bin. Und ja, dann habe ich da wirklich so eine Anpassungsdepression auch gehabt. Das heißt, ich war deprimiert insofern, als dass ich nicht akzeptieren konnte, wo ich stehe, wo ich jetzt bin, weil ich wusste, wo ich damals war und wo ich jetzt bin, das zu akzeptieren, diesen Ist-Zustand, das war einfach nicht möglich für mich. Hab dann mal in so einem Loch gesessen irgendwie, hab dann erst die Schönheiten des Lebens wieder entdecken müssen für mich, mit dem neuen Ich, das ich dann geworden bin. Und es war schon immer noch bis heute ein krass langer Weg auch, ja. Also ich habe dann Instrumente basteln müssen für mich, die mir klar gemacht haben, das geht immer so, wie es mal möglich war. Jetzt musst du reagieren. Und dann habe ich es auch so gemacht, bis heute noch, ja. Also ich habe so eine Philosophie für mich entwickelt. Ich nehme was an, also annehmen, akzeptieren, reflektieren und dann reagieren. Das ist so ein 4-Schritte-Konzept, mit dem ich alles gut in den Griff kriege eigentlich. Ich nehme was an, ich akzeptiere das Dasein, so wie es jetzt ist. Dann reflektiere ich, was ist da jetzt anders? Und dann reagiere ich mit möglichen Lösungen, um irgendwie zu einem Lösungsweg zu kommen, der dann den Ist-Zustand wieder für mich optimieren kann. Ja, das ist mein 4-Stufen-Konzept, das ich bis heute umsetze eigentlich, ja.
Mhm. Ja, richtig gut.
Gab es einen Moment, wo du für dich gemerkt hast, okay, ich kann auch wieder klettern? Oder wurde es für dich so ich glaube, das war ja ganz weit weg tatsächlich, so von all dem, was du erzählst. Gab es so einen Moment, wo du dachtest, hey, das kann wieder möglich sein? Und was hat es vielleicht auch einen Teil von einer Reha ersetzt?
Also es ist tatsächlich so, dass das Klettern gar nicht weit weg war bei mir. Ich habe sogar schon in der in Bad Aibling in der Frühreha, wo ich war, im Krankenhaus, einfach sofort ans Klettern gedacht wieder und so. Ich wollte klettern wieder. Klar, ich habe dann sogar meinen gelähmten Arm auf Türrahmen gehoben, um irgendwie eine Leiste irgendwie zu fühlen. Und das war einfach für mich nie eine Frage oder Option. Klettern, ja, nein, das war nie eine Option für mich. Also, dass irgendwie mal weg sein könnte, das gab's, war nie Thema eigentlich. Und ich habe immer schon gewollt. Klettern war für mich ganz klar mein Leben, immer schon gewesen. Und deswegen gab es die Option, aufhören zu müssen, nie. Ich habe dann schon an den Wochenenden in der Reha-Anstalt immer wieder mal rausgedurft mit meinem Betreuer, meinem Bruder. Und dann sind wir sogar vor Weihnachten 2016 sind wir dann gemeinsam, oder 2015 war das, glaube ich, 2016 genau, sind wir dann gemeinsam in eine Kletterhalle gefahren. Das war 6, 7 Wochen, 8 Wochen nach dem Unfall. Und da habe ich dann erstmal meine Schuhe angezogen wieder. Also was halt ging, ich bin halt kaum angekommen, da hat mein Bruder mir geholfen, weil der Arm ja noch kaputt war. Und dann habe ich da wieder im Kinderbouldern-Bereich irgendwie Klettergriffe anfassen dürfen, was zwar unmöglich war, irgendwie Züge zu klettern, aber irgendwas dem Klettern nahe zu sein, wieder war schön für mich. Und das war auch dann nach der abgeschlossenen Therapie in der Hohen Warte in Bayreuth, Tagesklinik abgeschlossen, war das Klettern für mich eine wesentliche Therapie. Das Klettern in der Wand weniger, sondern mehr das Training drumherum. Ich habe dann meine Armkreisübungen gemacht und wirklich ein bisschen versucht, meine Finger wieder zu aktivieren, meine Beine wirklich die Kniebeugen zu aktivieren wieder. Und dieses ständige, sich mit dem einen Körper beschäftigen zu müssen, das war für mich gedanklich auch schon ein ziemlich krasser, starker Erfolg, therapeutisch gesehen, mich mit dem Klettern zu beschäftigen. Weil Klettern ist mehr als nur eine physische Sportart. Man muss gedanklich dabei sein, nicht gedanklich in Situationen reindenken. Und es war schon immer für mich eine wesentliche Therapie auch gewesen. Also absolut richtig.
Also ist das schon, das Klettern einfach schon so stark, also so einen großen Teil deiner Identität irgendwie auch ausgemacht hat, dass es so war. Also das ist gar nicht, ich glaube wahrscheinlich, so wie es sich jetzt angehört hat, dass bei dir wirklich nicht die Idee da war, dass es nicht mehr gehen würde. Ja, würdest du das so sagen?
Ja, also das Klettern hat mich immer schon zu dem gemacht, was ich bin. Ich war dann verbunden mit der Natur. Ich bin gern auf Reisen gewesen. Ich habe ein gutes Netzwerk aufgebaut. Ich habe beim Klettern Leute kennengelernt, unter anderem auch beste Freunde bis dato, die mich immer noch im Klettern unterstützen und die dann über das Klettern erst zu Freunden geworden sind. Auch fernab von Kletterthemen reden wir über menschliche Themen, über die Familie, über Sorgen, über Ängste, über familiären Stress. Also das Klettern war so immer schon so ein wirklich so ein wichtiger Meilenstein im Klettern, also im Leben bei mir. Das Klettern absolut richtig, genau. Mhm. Also kann ich nur jemand ans Herz legen, fangt an zu klettern, geht's in die Welt raus, ja. Sieht neue Menschen, neue Länder, neue Felsen, ist Weltklasse. Ja. Okay. Ja.
Kannst du definieren, wie sich aber das Klettern oder dein Bezug zum Klettern verändert hat? Also du hast vorher schon erzählt, dass du sehr intensiv und leistungsgetrieben warst und dann warst du froh, überhaupt Klettergriffe anzufassen. Wie ist das heute? Wie ist dein Bezug zum Klettern jetzt?
Das ist schon, boah, das geht mir zu nah. Es ist schon so, dass das Klettern es war schon damals so eine Leistungssportart für mich und meinen Zwillingsbruder immer schon gewesen. Vorankommen, 10er Grad, 11er Grad ankratzen, 11 Grad klettern. Das war immer schon so ein bisschen so eine Motivation, voranzukommen. Die Leistung hat sich absolut geändert, klar. Also das Klettern ist für mich eine Sportart geworden und immer schon gewesen, wo man sich selber den Körper fühlen kann und zwar ziemlich intensiv. Damals war es so die Muskulatur, die man wirklich, man kann seinen Körper in der Vertikalen irgendwie beherrschen. Und jetzt ist das Klettern für mich sowas geworden, wo ich jeden Millimeter meines Körpers fühlen darf und fühlen kann. Das ist die Fußspitze an den kleinen Tritt bis hin zur Fingerspitze, wo ich einen kleinen Griff festhalte. Muskelketten aktivieren, aktiv sein, den Klettern intensiv wahrnehmen, fernab vom nur physischen Wahrnehmen hinsichtlich Ängste, die man entwickelt in der Vorstiegstour, die irgendwie krass gesichert sein kann, bis hin zu dem Druck, den man sich selber macht, wenn man einen Durchstieg anfiebert und dem Durchstieg einer schweren Tour näher kommt. Da war das Klettern immer schon total facettenreich. Physis, Psyche, Wahrnehmung ist ein mega Konstrukt, was so intensiv sein kann, fernab von nur physischen Sportarten, die auch intensiv sein können, aber das Klettern war immer schon viel facettenreicher als nur eine physische Leistungssportart, dem Rudern zum Beispiel von damals. Und das ist für mich einfach anders intensiv geworden. Also damals sind wir den Geraden hinterher gerannt. Du machst den ersten Neuner, dann machst du den ersten 10-, den ersten 10er, dann mal die erste 10+, dann irgendwann eine 11-, wirst immer vorankommen, getrieben von Schwierigkeitsgraden. Und mittlerweile ist das Klettern für mich was geworden, um mich zu fordern, auch körperlich, fernab von Geraden. Man will schon einen gerade so einen Anhaltspunkt in Klettergebieten, um zu wissen, wo man einsteigen kann, was könnte ich schaffen, was ist vielleicht absolut zu schwer oder zu leicht. Aber Topografie, also auch Schwierigkeitsgrade in Gebieten, sind Anhaltspunkte für Schwierigkeiten, die man vielleicht lösen kann und lösen darf. Und mittlerweile ist das Klettern für mich so fernab von Geraden eine Sportart geworden, wo ich mich fordern kann in allen Terrains von Platte bis Überhang. Und das will ich mir so bewahren auch. Jetzt bin ich gerade vom Weg abgerissen, glaube ich.
Das macht nichts. Sehr schöne Abzweigung, doch.
Ja. Gerne.
Ja. Also das ist immer noch sehr intensiv, das Klettern für mich. Und auch diese Möglichkeit, rumzureisen, andere Menschen zu treffen, kennenzulernen, andere Länder zu bereisen, andere Luft zu schnuppern, andere Felsen anfassen zu dürfen. Das sind alle Facetten, die hast du im normalen Sport, wie Fußball oder Schwimmen oder Rudern, hast du sowas halt nicht. Das ist so eine, so eine Lebensart und Weise geworden. Also Lebensstil trifft es ganz gut. Klettern ist Lebensstil. Mehr ein Lebensstil als eine Sportart. Ist mehr ein Lebensstil als eine Sportart, ja.
Du hast jetzt gerade schon andere Menschen angesprochen. Da würde ich gerne noch einmal einhaken mit, was macht dein Umfeld, direktes Umfeld und Familie so für dich jetzt auch aus, sei es Unterstützung beim Klettern im Alltag, also wie hat sich das für dich verändert oder hat es noch mehr Wert bekommen oder deine Familie hat sich erst nach deinem Unfall gegründet, ne?
Ja, mein Kind kam 2 Jahre später auf die Welt, also ganz klar, die Familie ist so für mich mein A und O, immer schon gewesen, vom Unfall, nach dem Unfall Ehe, also mein Zwillingsbruder ist meine zweite Seele. Wir sind immer noch ein Herz und Blut, also absolut eine Seelenverwandtschaft, die schon immer gewesen ist. Und mein Bruder war immer für mich da. Der hat mich jeden Tag kontaktiert und wir haben Gedanken aneinander, füreinander jeden Tag. Auch jetzt, wo ich in Franken bin, er ist in München. Aber diese einheilige Zwillingsgesellschaft, Dasein, Zwillingsverwandtschaft, das Zwillingsdasein ist einfach voll intensiv immer schon gewesen. Das war für mich auch ein wirklich starker Motor. Er hat mich motiviert, in der Reha weiterzumachen, vorankommen zu wollen auch. Auch meine Freundin und mein Sohn sind jetzt immer noch meine absoluten Herzstücke in meinem Leben, die mich immer fordern, physisch und auch ein Kleinkind mit 4 Jahren, das gibt ja andere Herausforderungen an den Alltag wie ein erwachsener Mensch um dich herum. Meine Eltern sind immer noch ultra wichtig für mich. Also wirklich, meine Mutter rufe ich jeden Tag an, jeden Tag. Und mein freundschaftliches Umfeld, gute Freunde, hat man so als Leistungskletterer schon auch gehabt. Aber die waren nie so wichtig, weil deine Freundeskreise waren begründet durch Kletterinteressensgemeinschaften im Klettersport damals, hat sich verwandelt insofern, als dass ich jetzt Freunde habe im Klettersport, die neben dem Kletterdasein mit Interessensgemeinschaften, das ist eine Welt quasi. Aber auch das Klettern schafft Freundschaften, die weit mehr sind als Interessensgemeinschaften. Und das ist immer noch so, jetzt noch viel krasser geworden. Durch meinen Unfall bin ich da wirklich heilfroh, diese Menschen in meinem Leben haben zu dürfen auch. Meinen Bruder, meine Familie, meine guten Freunde, die mir oftmals die Augen aufreißen, dass es weit mehr gibt als nur das Klettern nach Zahlen. Und das ist immer noch sehr wichtig für mich. Also jetzt ist die Familie für mich noch wichtiger. Und ich habe jetzt erst gelernt sogar, durch den Unfall, auch anderen Menschen mal die Frage zu stellen, wollt ihr mir helfen? Ich bin jemand, der immer sein Ding gemacht hat und war immer so der egoistische, introvertierte, eigensinnige Kletterer, der nur klettern war und trainiert hat und sein soziales Leben vernachlässigt hat, dem Klettern wegen. Und jetzt ist so das soziale Gefüge, auch mal jemanden um Hilfe zu bitten, ist einfach Alltag geworden. Ich habe jetzt keinen Stress mehr, jemanden zu fragen, ob man mir was tragen kann oder irgendwie was Schweres heben kann, weil ich immer so einen Stolz gehabt habe, der mich da irgendwie Sachen selbst lösen hat lassen damals. Aber das war schwachsinnig. Also Menschen sind da, um miteinander irgendwie zu funktionieren. Und Reden ist einfach das A und O im Leben. Ja. Also wirklich.
Das stimmt.
Reden ist
das
wichtig.
Das stimmt.
Ja. Auch eine meiner wichtigsten Erkenntnisse, die ich so in den letzten Jahren gesammelt habe. Mhm.
Kommunikation ist key.
Ja, wahr. Ja. Ja.
Wir haben jetzt super viel darüber gesprochen, wie sich das Klettern für dich verändert hat. Und dass es eigentlich aus diesem eher kompetitiven Umfeld rausgegangen ist. Jetzt wissen wir aber, dass du natürlich wieder Wettkämpfe kletterst auch. Möchtest du uns dazu mal abholen? Mhm. Wie kamst du dazu, dass du jetzt in Paraclimbing-Wettkämpfen teilnimmst?
Ja, also ich war tatsächlich, das Klettern war nach dem Unfall immer schon wirklich ein Thema für mich. Und die Carina, meine Freundin, hat damals gesagt, ich glaube 2017 sogar, hat sie gesagt, du Philipp, da gibt's ja Paraclimbing in den Kader und Wettkämpfe und so, ob ich da Bock drauf hätte, vielleicht mal dahin zu gehen, zu einem Trainingstreffen. Bin eingeladen worden, habe dann unverbindlich da in Freimann, damals bei München, an dem Trainingstreffen teilgenommen. Dann wurde ich direkt überwältigt von wirklichen Fragen, die mir gestellt wurden von Teammitgliedern hinsichtlich meiner Beeinträchtigung. Also fernab vom eigentlichen Klettersport haben die Leute im Paraclimbing sich um mich bemüht und nicht um mein Klettern. Das war echt so der erste, aha, cool. Da gibt's Kletterer, die auch an Menschen interessiert sind, nicht nur an Leistungen in der Kletterwand. Das war für mich super neu, dass es da wirklich Leistungssportler gibt. Wo das menschliche Dasein auch wichtig ist. Und das war für mich so ein okay, das ist interessant für mich. Dann bin ich da dann vom Bundeskader nochmal eingeladen worden, dann zum ersten Wettkampf eingeladen worden. Der war in Karlsruhe, nationaler deutscher Klettercup. Dann bin ich auf dem ersten Weltcup 2017, 18, glaube ich, eingeladen worden. Der erste Paraclimbing-Weltcup, wo ich dann klassifiziert worden bin als Paraclimber. Und dann habe ich da auch gleich gut abgeschnitten. Habe dann gleich beim ersten Weltcup die Silbermedaille in der Hand gehabt, was schön war. Und da war es dann echt so, dass die Wettkämpfer im gesamten Paraclimb-Community-Bereich haben den Athleten, der wirklich am Klettern war, komplett unterstützt und angefeuert und alle haben Support und alle waren echt happy, dass du als Kletterer irgendwie an deine Grenzen gehen kannst, obwohl du auch beeinträchtigt warst, war das für alle super hilfreich, da anzufeuern und Gas zu geben für alle. Da war nie so, der kommt weiter als ich, nicht anfeuern, nix. Bei der roten Sichtung wurde niemals irgendwie was vorenthalten mit Kletterern und mit Wettkämpfern. Da wurde immer schon so gemeinschaftliches Dasein irgendwie gefeiert und alle waren füreinander da, haben miteinander gesprochen. Und es war so ein anderes Wettkampfumfeld, als ich von damals gewohnt war. Mhm. Von der damaligen Reinschnupperzeit, wo ich da verletzt war. Das war einfach fernab vom nur Klettern hin zu wir sind so eine kleine Familie, die sich gemeinschaftlich feiert und irgendwie happy ist, klettern zu dürfen und Spaß dabei hat. Also Wettkampfklettern ist schon ein großer Begriff. Wir sind alle motiviert, im Paraclimbing auch zu leisten. Und ich habe auch Ambitionen, irgendwie Podiumsplatzierungen zu erreichen und Medaillen abzustauben und so, klar. Aber das ist nur ein Teil von der Paraclimbing-Community. Man will schon was leisten und wirklich Wettkampfergebnisse anvisieren, auf jeden Fall. Aber diese Mitteilungsort Paraclimbing-Community, wo man spricht über Beeinträchtigungen, über Familie, über Urlaube, über das Klettern als Leidenschaft, ist eben auch ein großer Bereich, den man behandeln wird immer und den man behandelt im Klettersport. Und das ist halt einfach geil. Das ist einfach so schön, da Menschen zu treffen aus Spanien. Ich habe da jetzt aus den USA schon Leute wirklich ans Herz geschlossen, auf die ich mich freue, jetzt am ersten Weltcup im Mai in Salt Lake City wieder zu treffen und Gespräche zu führen über Urlaube, über Kletterreisen, über Ziele, über all sowas. Und das ist echt cool. Und da ist Klettern schon geil einfach, habe ich Bock drauf. Ja.
Gibt's da bei den Wettkämpfen, also zwei Fragen in einer. Also gab's so einen krassen Erfolg, den du beim Wettkampf hattest, und neben dran auch noch irgendwie einen besonderen Moment von diesem Konstrukt, den du sonst davor noch nicht hattest, den du nicht gekannt hast, einen besonderen Moment, der dir so einprägsam in Erinnerung geblieben ist, wo du dachtest, wow, irgendwie richtig schöne Erfahrung.
Ja, also mein größter Erfolg war eigentlich im letzten Jahr, dass ich verletzungsfrei geblieben bin und keine Operation gehabt habe im letzten Jahr. Das war so mein größter Erfolg. Und das war dann gleich gekrönt von der Goldmedaille bei einem Weltcup in Villar im letzten Jahr. Und eine WM-Teilnahme und ein Podium in Salt Lake City im letzten Jahr, war alles wunderbar. Aber der größte Erfolg war wirklich, keine Operation gehabt zu haben im letzten Jahr, annähernd gesund zu sein. Und also eigentlich fällt mir, wenn ich ganz spontan dran denke, ein Moment ein, der mir vollkommen ins Hirn gebrannt ist, bei dem ersten Weltcup in Birasor 2018, dass ich da wirklich von allen Teamkollegen komplett umarmt worden bin nach dem Final Ascent in der Finaltour, dass alle so happy waren, da irgendwie mich zu feiern als Silbermedaillengewinner, und irgendwie, das war echt schön, auch dass da dann Athleten, die ich damals als Trainer trainiert habe, die waren auch zeitgleich im Resort zum normalen Weltcup für den normalen Kletterer. Dann haben Athleten, die ich damals trainieren durfte, die wir auch am Weltcup der Normallos teilgenommen haben, haben mich dann beim Paraclimbing auch angefeuert im Finale, haben mich dann echt umarmt, und das war echt schön, einfach, dass die Community irgendwie zusammengekommen ist, dass die Normallos, die normalen Kletterer, die gesunden, starken Kletterer mit den Paraclimbern irgendwie zusammengekommen sind wieder. So, das war damals, das war für mich so total besonders. Ist jetzt nicht mehr so oft der Fall, weil die gesunden Kletterer haben oftmals den Weltcup vor uns Paraklettern. Wir sind nachgelegt in der Woche danach, und man sieht sich nur noch sporadisch am Weltcup. Und das ist ein bisschen schade. Ich fände es viel schöner, wenn man wirklich gemeinsam irgendwie zusammentrifft wieder. Also dann gemeinsam irgendwie das Klettern feiern kann, gemeinsam. Aber das von damals ist mir so geblieben. Gemeinsam in einem tollen Ambiente im Resort vor der Wettkampfwand zu stehen, mit den starken Alexander Megos, Chris Hanke, die ganzen Weltklasse-Kletterer, mit uns Paraclimbern gemeinsam das Klettern feiern irgendwie. Das war schön, ja. Das ist ihm eingebrannt im Kopf.
Ja, das heißt, so ein Wunsch für die Zukunft des Paraclimbings auf deiner Seite wäre schon, dass es eher ein bisschen enger gekoppelt ist an die normalen Kletterwettkämpfe.
Ja.
Gibt's, wie siehst du ansonsten die Entwicklung des Paraclimbings?
Also es ist auf jeden Fall richtig so, dass ich finde es wichtig, dass da die Paracletterer zusammenkommen mit den gesunden normalen Kletterern und sich da gemeinsam irgendwie austauschen auch können über Sache, die sind und sein müssen. Und das Klettern hat sich, der Parasport hat sich krass entwickelt. Also das war damals so, bei dem ersten Weltcup, da war ein Hausarzt mein Klassifikant, der mich klassifizieren durfte. Hinsichtlich der Klassifizierung gibt es mittlerweile wirklich seitenlange Ausarbeitungen von Physiotherapeuten, Orthopäden, Neurologen, hat sich krass entwickelt. Und auch der Wettkampfsport im Paraclimbing hat sich enorm entwickelt. Es ist schon allein schon von dem Veranstaltungsdrumherum, von dem Umfeld, in den ganzen Weltcup-Lokalisationen hat sich ganz viel getan. Wir werden mehr wahrgenommen. Es gibt mehr mediale Präsenz. Es gibt Livestreams von den Finals. Es gibt wirklich eine ganze Presseerstattung vom DAV. Es gibt einen Redaktionsplan hinsichtlich Social Media und wirklich gute Sachen, die da passieren. Und es wird wachsen. Also es wird immer mehr. Es wird vielleicht sogar 28 paralympisch werden. Das Paraclimbing könnte auch sein. Ist noch in Verhandlungen, ob es so weit kommen kann, aber das könnte sein. Und wenn das paralympisch wird, dann gibt es in den krassen Boom wieder. Ja. Ich glaube, dass die Olympiade im letzten Jahr und auch in dem Jahr, wann war die Olympiade? Die normale war die 23, 22, weiß ich nicht mehr genau.
Dieses Jahr ist Olympiade.
Ja, dieses Jahr ist Olympiade wieder. Und im letzten Jahr war, glaube ich, wann war Klettern erstmalig also olympisch? War das im letzten Jahr? Ich hab's gar nicht im Kopf. Das war mein richtiger Boost auch für das Klettern.
Ja.
Und dass auch das Jahr jetzt wieder Klettern olympisch sein wird, das ist super. Gib wieder einen Anschub nach vorne. Und paralympisch 28 wäre jetzt schon wahnsinnig geil. Da hätte ich Bock drauf. Also,
das wäre für dich auch nochmal Motivation. Athlet,
vielleicht. Ja, das war klar. Das wäre einfach für das Paraclimbing in Entwicklung ein massiver Anschub. Würde ich allen Paraclimbern wünschen. Auf jeden Fall. Wäre schön.
Mhm. Wie läuft das finanziell ab im Paraclimbing? Gibt's da Unterstützung? Gibt's da Sponsorings? Weil du sagst, du reist ja auch weltweit durch die Gegend. Das muss ja auch irgendwie finanziert werden.
Es gibt also für den Bundeskader gibt's ein Budget vom Spitzenbergsportverband, vom DAV. Der Bundesverband gibt da einen Topf Geld quasi an den Paraclimbing-Kader. Ist lange nicht so viel wie bei den gesunden Kletterern des DAVs, des deutschen Bundeskaders. Ist auch ein bisschen schade, weil wir Paraclimber angewiesen sind auf Physiotherapeuten, auf bestimmte Fahrmöglichkeiten auch. Und das ist schon etwas kostenintensiver als bei den normalen Kletterern. Also wir haben da einen Support vom Bundesverband. Zwar nicht so, wie wir es uns vorstellen würden, aber es gibt nie genug. Das ist bei jedem wahrscheinlich so. Es gibt eine Kaderstruktur, es gibt einen A-, B- und C-Kader beim Paraclimbing. Und der C-Kader, das ist der geringste Kaderstatus von potenziellen aktiven, wirklich guten Wettkämpfern, die nicht so stark finanziell unterstützt werden wie der A-Kader. Mhm. A-Kader sind wirklich die Elite-Kletterer des Bundeskaders, die bei Reisen auf Weltcups komplett alles finanziert bekommen. Das sind aktuell 4 Athleten oder 3, glaube ich, im A-Kader, die alles finanziert bekommen. Bei den B-Kader, die dürfen auf einem Weltcup auch selbst teilnehmen, wo alles auch gezahlt wird, können dann auf Eigenkosten auch bei anderen Weltcups teilnehmen. Und der C-Kader muss alles selbst finanzieren. Also wirklich ist auch der Ansporn an die sportliche Leistung der Parakletterer, wirklich den Kaderstatus zu verbessern. Hinsichtlich, es ist doch ein Leistungssport. Also du musst wirklich was leisten, um finanziell Support zu bekommen. Es haben einige wenige von uns im Team an Einzelsponsoren, Privatsponsoren, wo dann Hardware, also Schuhe und auch Klettergurt gesponsert wird. Und da bin auch glücklich, da wirklich 2 Sponsoren zu haben. Einen Schuhsponsor und einen Sponsor für Hardware. Das ist ein Wahnsinns Support, Unterstützung hoch 10, das ist Weltklasse. Und es ist noch ein bisschen so Nischendasein vom Sponsoring-Aktivitäten im Paraclimbing-Bereich, leider Gottes, weil die Leute echt auch medienintensiv sein können, also wirklich toll. Und da ist noch Bedarf da. Also wirklich Leute da draußen, ja. Materialentwickler, denkt an die Parakletterer, die machen viel, die sind sehr gewillt, viel zu leisten, auch im Wettkampfsportbereich. Und die haben ein Leben auf die Beine gebracht, was wirklich bemerkenswert ist.
Ja.
Und Hut ab, jedem Parasportler, nicht den Kletterern.
Cool. Ja. Ich habe noch ganz viele Fragen zu dem Thema. Wir gehen aber jetzt, weil du gerade schon so auch so begeistert von den Wettkämpfen, also so, dass es auch dich inspiriert und so sehr stark auch anspornt, gehen wir mal so ein bisschen diese Nische Inspiration für andere auch, die du vielleicht durch deine Erfahrung weitergeben kannst. Also was möchtest du irgendwie, oder möchtest du überhaupt Leuten was mitgeben, die vielleicht ähnlich in einer ähnlichen Situation stecken oder steckten und vielleicht nicht rauskommen, was auf den Weg geben, was, wie du damit umgegangen bist, was du da, ja, dich motiviert hat, wieder rauszukämpfen?
Also, ja, also wichtig, alle draußen, die irgendwie auch Schwierigkeiten haben, ob Beeinträchtigung, ja, nein, physisch, psychisch, vollkommen egal, sucht euch Hilfe. Professionell, wenn es sein muss, ist immer perfekt wichtig und auch ist auch gut, wenn das Angebot da ist. Und geht auf Leute zu im Umfeld bei euch. Ihr könnt jeden Menschen fragen, auf jeden Fall. Ihr müsst euch Hilfe suchen. Weil Hilfe kommt nicht von alleine auf euch zu, nicht immer. Vor allem nicht, wenn man offensichtlich beeinträchtigt ist. Dann ist es oftmals schwer, dass jemand von sich aus auf euch zugeht und die Hilfe anbietet. Das ist auch oftmals so eine Hemmschwelle von außen, die die Menschen haben, auch verständlicherweise, auf beeinträchtigte Menschen zuzugehen. Und wichtig, Hilfe suchen, Hilfe annehmen wollen auch und können, das ist wichtig. Und ihr müsst immer ein Ziel vor Augen haben. Also steckt euch Ziele. Das können ganz kleine Steps sein im Leben. Das müssen erreichbare Ziele sein, und zwar kurzfristig erreichbare Ziele hin zu einem großen Ziel. Also die Ziele müssen erreichbar sein, schon fordernd, aber erreichbar. Dann bleibt man motiviert, wenn man den Fortschritt sieht. Und ich habe mir im ersten Jahr meiner Beeinträchtigung nach meinem Unfall immer so kleine Zettel geschrieben auch, wo ich wirklich Meilensteine aufgeschrieben habe und die dann wirklich abarbeiten konnte immer. Das waren große Buchstaben, große Ziele, kleine Ziele, kleine Buchstaben, und es war echt immer wirklich jede Woche toll, einen von den Zielen erreicht zu haben und das dann in so ein Einmachglas wie dir reingesteckt, die ganzen Ziele, dass du wirklich merkst, du erreichst dein Ziel ja doch irgendwie. Du bist halt hier so fähig, wie du mal warst, körperlich und auch kognitiv nicht so stark, wie du mal warst, aber du kannst dennoch Ziele setzen und die erreichen auch. Ziele stecken und Instrumente bauen. Instrumente bauen im Alltag. Der Alltag ist eine Aufgabe für uns da draußen, für euch alle, für mich. Ist so eine riesen Spielwiese und baut im Alltag kognitiv, auch physisch, Instrumente euch zusammen, um irgendwie euch therapeutisch zu fördern. Mhm. Also wirklich, das kann das einbeinige Zähneputzen sein, das kann das Tragen von Kaffeetassen voll sein, vom Esstisch zur Spüle, von der Spüle zum Esstisch. Also wirklich macht eurem Alltag eine Welt voller Therapieinstrumente. Das fände ich immer so, dass Therapie muss ich machen, so wirklich spielerisch, es soll Spaß machen, habt Spaß am Leben, habt Spaß, euch zu fördern, zu fordern im Alltag, und dann kommt sie auch voran. Und dann kleine Ziele stecken, therapeutisch belegen, verfolgen, und dann ist das alles machbar. Und alles ist machbar. Der Körper ist ein Instrument, es ist krass, der Körper ist ein Wunder, und das Wunder ist einfach Gesundheit. Lebt gesund, lebt bewusst, lebt intensiv, bewusst leben, intensiv leben, gesund leben, und es ist alles möglich, alles. Also wirklich alles.
Jetzt hast du viel von kleinen Zielen gesprochen, aber auch großen Zielen. Gibt es denn aktuell ein Projekt oder ein Ziel, an dem du arbeitest?
Ich möchte einmal im Leben der Beste der Welt sein. Denn irgendwas, mir ist egal, wo im Singapur, ist egal,
kleiner,
wo, aber.
Kleiner hatten wir es nicht, ne?
Nee, also ich hab,
sagt man so schön.
Das ist mein sportliches Ziel. Ich möchte sehr gerne mal auf einer Weltmeisterschaft. Ich war knapp davor, zweimal, dreimal sogar schon. Knapp verpasst, aber ist ja egal. Ich möchte sportlich vorne stehen, ganz oben stehen. Auf jeden Fall. Ich habe in dem Jahr noch 3 Weltcups und eine Europameisterschaft vor mir. Ich möchte, wenn möglich, was heißt wenn möglich, ich möchte auf jeden Fall alles geben können, was ich halt kann. Und wenn ich alles geben konnte, was ich habe, bin ich auch zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich möchte mich auslassen können, mit meiner Leistung zufrieden sein, bin ich happy auch mit dem 3. Platz oder dem 10. Platz oder 20. Platz, ist mir vollkommen egal. Ich möchte meine Leistung bestmöglich abrufen können. Das ist mein sportliches Ziel. Dann das größte Ziel von mir ist Gesundheit. Ich möchte nicht mehr operiert werden müssen. Ich möchte mich gesund fühlen. Das ist mein Auto. Mein größtes Ziel ist für mich Gesundheit und für meine Familie, meinen Sohn, meine Freundin, meine Eltern, meinen Bruder. Alle in meinem Umfeld sollen gesund sein, gesund werden, gesund leben wollen auch. Leute, lebt gescheit gesund da draußen, das ist A und O. Weil Gesundheit ist einfach das höchste Gut auf Erden.
Sehr gut.
Das ist mein größtes Ziel. Über allem drüber stehend. Also wirklich sportliches Ziel, Weltmeister werden wollen, irgendwann mal vielleicht, okay. Ist auch wichtig, aber Gesundheit, A und O. Absolut A und O.
Wie kann ich denn verfolgen, was du da so machst jetzt in Zukunft? Gibt es irgendwie, weil du gesagt hast ja auch, Paraclimbing kommt medial immer mehr, aber gibt es irgendwas, wo ich dann, woher ich weiß, wann die Wettkämpfe stattfinden oder wo ich dann das gucken kann oder lesen kann?
Es ist so, dass im Instagram, im Social Media, da ist quasi Paraclimbing Team Germany. Ist quasi ein Kanal, der super interessant alle Infos hat zu Wettkämpfen, zum Team, zur Nominierung in dem Jahr und immer up to date. Natürlich auch ich pflege meinen Social Media Kanal auch. Also auf Instagram findet ihr mich unter meinem Namen Philipp Orsek. Und das ist immer Updates aus dem Training, von meinen Face-Projekten, von meinen Urlauben, von meinem familiären Dasein, alles zu meiner Person findet ihr da. Und soweit ich weiß, ist auch auf der Deutschen Alpenvereins-Wettkampf-Kanalseite auch wieder immer wieder Updates zu dem Paraclimbing Team Germany.
Okay.
Also Social Media ist immer so ein Thema. Also Instagram ist da der Hauptkanal von uns. Genau, und da findet ihr alles, was man wissen soll.
Wenn wir jetzt gerade schon bei Bildern und bewegten Bildern sind, habe ich vorhin gehört, dass irgendwie auch neben Klettern, also was heißt neben dem Klettern, aber also ein kleines anderes Projekt bei dir auch läuft, so ein Filmchen wurde gerade produziert. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Genau, also schon im letzten Jahr, im späten Herbst, da wurde ich quasi von einem Redakteur und einem Filmemacher, einem Freiberuflichen, den Namen sagt jetzt zwar nicht, aber ist ja egal. Das kommt dann eh frühzeitig an die Medienlandschaft vielleicht. Da war die Idee, ein Porträt zu machen über mich, meine Geschichte, mein familiäres Dasein, mein Wettkampfsport. Und der Film dauert circa 15 bis 20 Minuten. Da geht's im Wesentlichen um die WM im letzten Jahr in Bern. Als Aufhänger war die WM der Hauptthemenschwerpunkt im letzten Jahr. Weiter dann auch bin ich gefilmt worden, hier im schönen Frankenjura, am Fels. Es gibt ein Interview zu meiner Geschichte, zu meinem Prozess, den ich durchlaufen habe bis jetzt. Und der Film kommt raus im Sommer diesen Jahres, im Frühsommer. Ist fast schon final, muss noch mit Musik hinterlegt werden etc. Wird aber im frühen Sommer diesen Jahres erhältlich sein. Ich denke nicht entgeltlich, aber wahrscheinlich frei zugänglich. Es wird auch in der Kletterhalle in Bayreuth, im DRV-Kletterzentrum Bayreuth, eine Art Premiere geben zu dem Film, wo ich dann auch anwesend sein werde und was dazu erzählen kann. Und dann bin ich auch für Fragen offen und so und dann kann man das alles ein bisschen breit reden. Wird aber ein cooles Thema werden, also der Film wird gut werden. Wir haben coole Sachen gefilmt, also wirklich, es gab da einige Terabyte an Videomaterial. Mhm. Und hat das wirklich gut gemacht. Und ich bin echt gespannt, was da entstanden ist. Ich habe noch nicht gesehen, den Film. Cool. Ich habe nur Bilder gesehen, aus dem rausgeschnitten. Und es wird saumäßig gut werden. Seid gespannt, was da kommt.
Super cool, da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich hoffe, ein paar unserer HörerInnen werden sich den Film auch ansehen. Ja, da sind wir schon fast am Ende jetzt, oder? Ich glaube leider.
Mhm. Ja, also
ja, Ende der Folge. Du hast gerade schon gesagt, der Film braucht noch Musik und wir brauchen natürlich auch immer Musik. Wir haben ja am Ende jeder Folge, die aufmerksame Zuhörerin weiß das, fragen wir unseren Gast nach seinem Lieblings-Outdoor-Song. Und den packen wir dann auf unsere Spotify-Playlist. Und auch von dir, Philipp, würde ich gerne wissen, hast du ein Lied, was dich besonders motiviert, was dich vielleicht runterbringt, was du verbindest mit tollen Klettermomenten? Dann wäre jetzt die Chance, uns den mitzuteilen.
Also ich habe einen Song, der mich tatsächlich berührt, fernab vom Klettersport. Der habe ich immer schon so ein bisschen gehört, wenn ich runterfahren wollte, mal so ein bisschen. Das ist Piano Man von Billy Joel. Das ist, glaube ich, der Song, der mich immer schon berührt hat. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich glaube, der wurde mir im Kummer liegend vorgespielt vielleicht. aber Piano Man von Billy Joel ist so der Song, der mich berührt. Und der bringt alles wieder so ein bisschen zum Ausgleich. Schöner Song.
Den lerne ich gerade auf Gitarre. Und singen.
Ich hab's nie, ich hab's auch versucht zu lernen, aber ich hab's nie geschafft, wirklich das zu lernen. Ich hab's nie geschafft, motorisch, aber das ist auch absolut einer meiner Lieblingssongs.
Ja,
ach toll. Den packen wir auf die Playlist, das ist auf jeden Fall ein guter Klassiker.
Ja,
Philipp, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für die Zeit und für die sehr persönlichen Einblicke, die du uns gewährt hast in dein Leben und in deine sportliche Karriere. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht und hoffe, dass unsere HörerInnen das auch interessant fanden und was mitnehmen konnten aus der Folge.
Ich will mich auch nochmal bedanken bei dir. Also mich jetzt echt auch voll persönlich irgendwie voll berührt und irgendwie auch inspiriert so deine Sichtweise und wie du das alles gemacht hast. Ich finde es echt richtig cool. Vielen Dank, dass du da so offen drüber geredet hast und ausführlich auch daran Einblicke gegeben hast. Doch.
Ich danke euch für die tolle Zeit, also auch das Interesse an meiner Person und meiner Story. Und ich kann nur noch mal sagen, Leute da draußen, macht immer weiter. Immer weitermachen.
Sehr gut. Falls ihr da draußen noch Fragen habt an Philipp, dann könnt ihr die gerne stellen via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr dann in den Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Grad raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt euch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und euer Domi.
Tschüss.